Wölferadio. Man of the Match. Spiel meines Lebens.
Ja, hallo, liebe Wölferadio-Zuhörer. Ganz besonderes Format, weil komplett neu. Hier ein Wölferadio-Ableger. Man of the Match. Spiel meines Lebens. Da wollen wir mal beleuchten, warum Menschen zum VfL Wolfsburg gekommen sind. Wenn ich eine Frau mal zu Gast haben sollte, dann wird das Ding natürlich Woman of the Match heißen, logischerweise. Aber ich habe mir gedacht, das wäre vielleicht eine ganz schöne Idee, weil wir alle irgendwie eine individuelle Geschichte haben, wie wir zum VfL gekommen sind und warum unser Herz grün-weiß schlägt. Und da gibt es ganz, ganz viele, und das weiß ich auch aus eigener Erfahrung, weil ich mich mit ganz, ganz vielen Fans auch schon unterhalten habe, die da ein sozusagen Erweckungserlebnis hatten bei einem bestimmten Spiel zum Beispiel. Und dann sagen können, ja, also das weiß ich noch ganz genau, wie ich da hingegangen bin. Und darüber wollen wir sprechen. Und mein erster Gast, der sozusagen Man of the Match ist heute, das ist der Tim Schulze. Grüß dich, Tim.
Hi.
Ja, schön, dass du da bist. Vielleicht kannst du so ein, zwei Worte mal zu dir sagen. Wer bist du? Wo kommst du her? Wie alt bist du? Sowas in dem Dreh, um das Biografische gleich mal abzuarbeiten, damit auch die Wölferadio-Zuhörer wissen, mit wem sie es hier denn zu tun haben.
Ja, kein Problem. Also ich bin Tim. Ich komme ursprünglich aus Wolfsburg und wohne seit einigen Jahren in Hannover.
Wo kommst du her aus Wolfsburg?
Hellwinkel. Also auch relativ nah quasi am Stadion, sowohl am alten als auch am neuen. Und die Fankultur, sage ich mal, liegt eigentlich in der Familie schon als Tradition. Mein Vater hat eine Dauerkarte gehabt, schon immer und auch immer noch. Und mein Opa damals, als er noch gelebt hat, auch, der war schon...
Ja, drei Generationen VfL sozusagen.
Richtig, genau.
Sehr schön. Und wir wollen heute reden über dein Erweckungserlebnis, Tim. Und welches Spiel war das für dich?
Das war das Abstiegsendspiel 2006, beziehungsweise aus der Saison 2005-2006 gegen Kaiserslautern. Das war ja eine echt heftige Angelegenheit, würde ich meinen, auch emotional. Ich kann mich noch erinnern, dass ich damals mit meinen Eltern auf einer Hochzeit gewesen bin von meinem Cousin. Und dann sind wir quasi von da im absoluten Eiltempo mit, weiß ich nicht.
Von der Hochzeit?
Von der Hochzeit, krass. Irgendwie mit 200 über die Autobahn und ich mich hinten festgekrallt zum Spiel gefahren und haben das dann geschaut. Und ich kann mich noch erinnern, da war ich noch relativ jung, ich glaube 11 oder 12 oder so, und stand in dieser Wölfe-Kurve für Kinder, die quasi unbegleitet, das ist so neben der Nordkurve, stehen können. Und ja, das war auf jeden Fall das Erweckungserlebnis, sage ich mal.
Genau, da gehen wir natürlich jetzt gleich noch ein bisschen genauer drauf ein, was dich da auch fasziniert hat, aber auch was dich am VfL generell fasziniert, da gehen wir so ein bisschen durch und hören erstmal so kurz rein in die, ja, in den Live-Ticker sozusagen von damals, wie sich das denn ja angehört hat oder was da genau passiert ist.
Herzlich willkommen beim Abstiegskrimi. Die Wölfe brauchen mindestens einen Punkt, um den Klassenerhalt zu sichern, während der erste FC Kaiserslautern nur mit einem Sieg den Gang in die zweite Liga verhindern kann. Anpfiff, erste Halbzeit. Wolfsburg beginnt offensiv. Franz legt einen Freistoß aus dem Mittelfeld mit dem Kopf quer ab zu Ristov. Der Bulgare wirft sich in den Ball, befördert das Sportgerät jedoch aus kurzer Distanz über das Tor.
Ja, wenn man dann sich so auch die Namen mal durchliest von den Spielern, die da für den VfL damals aufgelaufen sind. Ich kann mal die erste Elf hier nochmal aufzählen. Jentsch, Franz, Quiroga, Stefan Schnurr, Van der Heijden, Van der Lechte, Menzeges, Sapai, Ristov, Klimovic und Hogendorp. Ja, wie viele Namen sind dir da jetzt ehrlich gesagt noch geläufig von gewesen? Klimovic klammer ich jetzt mal aus, aber also was du dann noch quasi auch... Und kanntest du deine Helden damals quasi alle, als du so jung warst?
Ja, teilweise schon. Also ich habe zu der Zeit auch, war ich öfter in diesem VfL-Feriencamp, das war immer irgendwie in den Herbst- oder in den Osterferien, und habe immer eigentlich einen relativ engen Bezug gehabt. Also klar, Klimovic kennt man immer noch. Jentsch war, glaube ich, auch echt lange Torwart, wenn ich mich richtig zurückerinnere. Sapai natürlich auch heutzutage noch medial teilweise ein Thema, würde ich sagen.
Ja, war eine Zeit lang ja noch ein bisschen größer sogar. Da war ja jeder zweite Witz irgendwann was mit Hans Sapai quasi hatte da zu tun. Ja.
Genau, oder auch Schnorr, kann ich mich noch daran erinnern, dass der irgendwann mal einen Schuss irgendwie in die Tribüne gesammelt hat und da irgendwie
in
irgendwie
am
Kopf
das,
getroffen hat.
Ja.
Also
ja,
genau,
ja,
richtig,
ja.
Solche kleinen Geschichten sind auf jeden Fall noch hängen geblieben, klar.
Wenn du dich mal zurückerinnerst, Du hast schon quasi beschrieben, ist schon kurios. Also von der Hochzeit abzuhauen, ich habe da ja eine ähnliche Erfahrung gemacht damals beim Meisterschaftsvorendspiel gegen Hannover. Da musste ich mich auch von der Hochzeit verdünnisieren. Als du dann ins Stadion gekommen bist, kannst du dich noch erinnern, was war das für eine Stimmung? Wie war die Stimmung bei dir und wie war bei den Leuten drumherum und bei denen, die du da gesehen hast oder auch vielleicht bei deinen Eltern dann die entsprechende Stimmung?
Also ich war mit meinem Vater da und es war auf jeden Fall sehr angespannt. Ich habe das damals auch schon gemerkt, das ist ja noch zu so einer Zeit, wo man vielleicht Emotionen noch gar nicht so richtig irgendwie in Worte fassen kann, sondern die passieren einem ja irgendwie erst in diesem Alter. Später kann man das dann irgendwie besser benennen und ich weiß noch, dass ich sehr aufgeregt war, auch grundsätzlich wegen diesem ganzen Event, auch mit der Hochzeit vorher und so. Das war einfach so eine ganz untypische Stimmung und
kann ich mir sehr gut vorstellen.
Absolut, es war, hat sich auch irgendwie falsch angefühlt, aber naja, also es war, ja, es
aber egal.
Genau, geht ja um den VfL. also was ich auf jeden Fall noch weiß, ist, wie es in der Halbzeit war. Da lagen wir ja zurück und ich kann mich noch erinnern, dass das so eine ganz unausgesprochene, ja, wie so eine Decke irgendwie über mir lag und ich glaube auch über dem gesamten Stadion. Als Kind kann man das noch gar nicht so richtig begreifen, glaube ich, sondern man hat irgendwie noch so eine gewisse Euphorie. Ich weiß noch, ich habe mich da mit Leuten unterhalten, also mit anderen Kindern, die eigentlich alle noch relativ zuversichtlich waren, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Aber es war schon, ja, so eine gewisse Anspannung da. Ich glaube, die war auch jedem anzumerken.
6. Minute. Eine Ecke von Hogendorp kommt zu Ristorf. Der bekommt den Ball aber nicht hundertprozentig auf den Fuß, sodass Fromlowitz im Lauterer Tor problemlos klären kann. 9. Minute. Ein erstes Lebenszeichen der Pfälzer. Skela bringt einen Freistoß in den Wolfsburger Strafraum, doch Altintop kommt nicht richtig zum Kopfball, sodass der Ball harmlos über das Tor von Jentsch geht. 20. Minute. Tor für Kaiserslautern. 0-1. Torschütze Halil Altintop. Altintop setzt sich an der Strafraumgrenze gegen Schnorr durch und spielt einen traumhaften Doppelpass mit Halfa. Der Lauterer Stürmer steht danach alleine vor Jentsch und lässt dem VfL-Keeper keine Chance.
Ja, so hat es dann auch sich im Ticker damals angehört bzw. gelesen, als wir dann 0-1 durch Altintop zurückgelegen haben. Da waren wir ja quasi abgestiegen zu dem Zeitpunkt. Und lustigerweise ist ja dann in der Halbzeit was passiert.
Dann kam es direkt, Macchiadi wurde eingewechselt.
Kanntest du den, ehrlich jetzt?
Nee, ich glaube nicht.
Ich weiß es nicht mehr. Ja, ja. Also da hat dann der Kollege Augenthaler jemanden aus dem Hut gezaubert, wo man nicht unbedingt mit rechnen konnte, sagen wir es mal so. Und hat dann ja auch relativ zeitig, als es dann auch 10 Minuten nach der Halbzeit nicht, sag ich mal, weiterging, mit einem positiven Erlebnis hat er dann auch noch Mike Hanke gebracht. Ja, also das sind ja auch noch so Namen aus der Vergangenheit. Ja, und dann ist das 1-1 gefallen, eben durch Macchiadi. Und richtig. Vorbereitung Mike Hanke, also goldenes Händchen von Klaus Augenthaler.
66. Minute. Tor für Wolfsburg. Cedric Macchiadi. 1-1. Verwirrung nach einem Einwurf in der Lauterer Abwehr. Hanke verlängert per Kopf. Klimowitz kommt am kurzen Pfosten nicht richtig heran, aber schließlich ist Macchiadi 6 Meter vor dem Tor frei und schießt ein.
Was hast du in dem Moment gedacht, beziehungsweise was war wie war das um dich rum?
Ich glaube, es war die absolute Euphorie, natürlich. Gerade weil es eben jemand war, den man nicht kannte und auch nicht auf dem Schirm gehabt hat, war das, glaube ich, schon eine besondere Sache. Auch vor allen Dingen im Nachhinein kannte den dann natürlich jeder. Und dann, um nochmal den Bogen zu schlagen zu vorhin mit diesem Fußballferiencamp, dann hingen Trikots, glaube ich, in dem Vereinsheim, am Elsterweg. Ich weiß gerade gar nicht, wie das genau da heißt. Auf jeden Fall waren da immer diese Treffen. Und ich glaube, er war auch einmal persönlich anwesend und da war er natürlich der größte Held, klar. Also gerade in dem Alter kennt man dann ja auch nichts und dann ist man da erstmal, hat man die in sein Herz geschlossen. Das war schon schön. Und da ja ein Unentschieden gereicht hat damals, war das dann natürlich auch der Moment, wo ja, man wusste, alles klar, es reicht.
67. Minute, gelbe Karte für Wolfsburg, Cedric Macchiadi.
Bevor wir natürlich dein Spiel des Lebens sozusagen, dein Erweckungserlebnis sozusagen dann zum Ende führen, möchte ich einmal natürlich von dir wissen, deine Beziehung zum VfL. Warum bist du Fan und was macht für dich den Verein auch aus?
Also ich glaube, dass die Wie man dazu kommt, grundsätzlich ist bei mir natürlich auf Tradition gewachsen. Der Vater war Fan, der Opa.
Wir haben
auch.
Noch gar keine.
Ja, angeblich haben wir keine, ne? Aber ja, man selber dann irgendwie doch schon. Und deswegen denkt man da gar nicht drüber nach, wenn man klein ist, sondern man nimmt das einfach an und findet das gut. Ich habe damals auch viele Jahre selber gespielt, natürlich, wie man das so macht. Und bin da reingewachsen. So. Und später natürlich mit einem gewissen Alter. Ich hatte dann auch eine Phase, als ich dann ausgezogen war, dann hat man so ein bisschen den Kontakt auch grundsätzlich zum Fußball verloren. Das waren so, ein, weiß ich nicht, 3-4 Jahre oder so, wo man sich erstmal um andere Sachen gekümmert hat. Und irgendwann gab es dann wieder so einen Punkt, wo man dann wieder zurückgefunden hat. Und was das ausmacht, ist eigentlich diese Heimatverbundenheit auf der einen Seite natürlich, klar. Fußballfan an sich zu sein, grundsätzlich erstmal egal, um wen es geht, das kommt natürlich auch dazu. Und ich muss ehrlicherweise auch sagen, dass mir das Image als solches, wenn man sich denn damit auch mal auseinandersetzt und in der Tiefe, dann doch ganz gut gefällt. Und das kann ich, glaube ich, auch absolut so stehen lassen. Und das verteidige ich auch immer und dafür kriege ich auch.
Das wollte ich nämlich gleich auch fragen. Ja, wenn du in Hannover wohnst und du begegnest nicht VfL-Fans und die hören, dass du VfL-Fan bist, wie verhältst du dich dann und wie geht man mit dir dann letztendlich auch um?
Also ich versuche mich nicht triggern zu lassen, okay. Weil natürlich sind die Kommentare, die kommen, sind natürlich immer die gleichen. Also alles, was man schon mal gehört hat, kommt keiner ins Stadion, gibt ja keine Tradition, spielen einen schlechten Fußball, auch das gibt es manchmal als Argumentation, haben ja Geld von VW. Also all diese ganzen, ja, die Klassiker, na klar, auch über die Stadt selbst, der ICE hält nicht, solche Geschichten millionenmal gehört. Und ich habe aufgehört, irgendwann mit Fakten, sage ich mal, dagegen zu argumentieren, die es ja durchaus gibt. Kleinster Bundesliga-Standort. Ich habe auch mal tatsächlich eine Statistik gelesen, dass in vielen anderen Großstädten mehr Züge durchfahren als in Wolfsburg.
Klar,
darüber redet natürlich dann keiner.
Das verkauft man nicht so gut als Story.
Richtig, genau. Und da gibt es viele Argumente.
Ja, und um dieses eine Klischee auch noch zu bemühen, damals bei dem Spiel oder bei deinem Spiel des Lebens, da war ja, Anführungsstrichen, ganz Fußball-Deutschland gegen uns. Das war ja der Emporkömmling, Anführungsstrichen, der Plastikverein, VfL Wolfsburg gegen den riesen Traditionsverein 1. FC Kaiserslautern. Wolfsburg reicht einen Punkt, Lautern muss gewinnen. So, und dann liegst du zurück, machst den Ausgleich durch einen Unbekannten und dann kommt das 2-1 durch, nicht Macchiardi, sondern Klimovic. Macchiardi hat vorbereitet. Das hören wir uns auch nochmal an, wie es im Kicker geklungen hat.
69. Minute. Tor für Wolfsburg. Diego Fernando Klimovic. 2-1. Konter der Wolfsburger über Hanke. Der schickt Macchiardi steil, der mustergültig den mitgelaufenen Klimovic bedient. Der Argentinier lässt sich diese Chance nicht entgehen und schießt aus kurzer Distanz ein.
Ja, Tim, was war los in dem Moment?
Ja, da war gar nichts mehr los oder alles. Also nichts und alles gleichzeitig wahrscheinlich. Der Sturmheld, sage ich mal, Klimovic, damals für ganz viele, auch für mich, absolutes Vorbild gewesen. Natürlich wollte man immer viele Tore schießen, wollte immer irgendwie das Spiel entscheiden. Und das war, ja, nicht zu beschreiben. Und auch, muss ich ehrlicherweise sagen, auch, du hast es gerade angesprochen, so ein bisschen, man selber war der Underdog und alle waren gegen einen, natürlich auch eine gewisse Genugtuung, ist, glaube ich, nicht von der Hand zu weisen.
77. Minute. Gelbe Karte für Wolfsburg. Diego Fernando Klimovic. Eine Rangelei zwischen Klimovic und Beda bringt beiden die gelbe Karte ein. 80. Minute. Mikic flankt von rechts scharf in die Mitte, wo Altintop und Zima den Ball verpassen. Schließlich klärt Franz riskant zur Ecke.
Und dann ging das Spiel sozusagen in die entscheidende Phase. Das Tor ist ja gefallen in der 69. Minute. Und da ist ja Lautern dann kurz vor Schluss nochmal zum Ausgleich gekommen.
86. Minute. Tor für Kaiserslautern. Marcel Zima. 2-2. Lautern ist wieder im Spiel. Bellinghausen darf von links in aller Ruhe flanken. In der Mitte köpft Zima unbedrängt zum 2-2 ein.
Wie war das denn dann für dich? Also hast du dann gedacht, oder auch drumherum, das könnte jetzt nochmal echt bitter werden mit Nachspielzeit. Man hat ja schon einiges Verrücktes erlebt im Fußball.
Das stimmt. Ich kann mich gar nicht mehr so richtig dran erinnern. Ich glaube, es war aber auch, also der Grund, dass ich es nicht mehr so präsent habe, ist, glaube ich, auch einfach, dass es dann irgendwie egal war. Also ich glaube, es war schon entschieden. Und was ja auch interessant ist, dass Wolfgang Wolf ja auch Trainer war von Kaiserslautern zu dem Zeitpunkt.
Ja, kurios.
Total kurios, der ja auch eine riesige Geschichte hat mit dem Verein. Und ich weiß noch, dass der dann noch versucht hat, irgendwie anzuheizen und anzupeitschen. Aber das hat halt irgendwie dann auch alles nichts mehr gebracht. Also es war von durch die Führung, glaube ich, waren die Lauterner auch so ein bisschen gebrochen, hatte man das Gefühl. Und man selber war ja dann so ruhig, glaube ich, dass man nicht mehr davon ausgehen konnte, dass da noch irgendwas passiert.
88. Minute. Quiroga hämmert einen Freistoß aus 18 Metern knapp über die Latte des Lauterer Tores. 90. Minute. Schiedsrichter Stark schickt Lauterns Coach Wolfgang Wolf auf die Tribüne.
Letztendlich war es aber auch ein Duell, jedenfalls wurde es so hoch sterilisiert, wie Bruno Labbadia mal gesagt hat.
Sterilisiert, ja.
Fußballromantik gegen Fußballmoderne. Wie ist das aus deiner Sicht? Also wo hängst du da letztendlich nach oder welcher Richtung eher? Was geht und was wünschst du dir auch, was man vielleicht jetzt bezogen auf den modernen Fußball auch, vielleicht auch anders machen sollte oder gerade machen sollte?
Also ich glaube, dass grundsätzlich man sich ein bisschen zu ernst nimmt in dem Geschäft. Ist erstmal egal, von welcher Seite das kommt. Ich finde, da sollte man einfach ein bisschen mehr aufpassen, was man sagt, auch öffentlich. Gerade diejenigen, die gewisse Positionen innehaben auf der einen Seite, aber eben auch Fanlager auf der anderen Seite. Das ist ja im Endeffekt genau das, worum es geht. Es wird einfach nicht mehr mit so viel Respekt gehandelt, wie es eigentlich sein sollte, finde ich. Es geht um unfassbar viel Geld, aber das ist ja eigentlich auch völlig irrelevant, weil man das mittlerweile nicht mehr wirklich fassen kann, finde ich. Sodass ich mich damit dann eigentlich auch gar nicht mehr auseinandersetze, weil das irgendwie Quatsch ist. So. Worum es geht grundsätzlich, ist halt irgendwie der Spaß an der Sache. Und na klar, der moderne Fußball hat gewisse Punkte, die man absolut kritisieren kann. Was er allerdings auch hat auf der anderen Seite, ist natürlich der, behaupte ich jetzt mal, beste Fußball, den wir je gesehen haben. Jetzt mal von der Leistungsdichte und von der Geschwindigkeit und von der Qualität und so weiter. Das ist natürlich etwas, was ich mir sehr gerne angucke. Und ich glaube, was ganz vielen Leuten auch so geht, dass sie sich das bewahren wollen, weil darum geht es ja im Endeffekt. Es geht um den Fußball, es geht um den Spaß an der Sache, beim Spielen oder eben auch beim Zugucken als Fan. Und da sollte man, finde ich, so ein paar Sachen einfach mal weglassen, die einfach nicht zielführend sind. Also man debattiert. Es gibt unterschiedliche Positionen, die ja auch alle irgendwo eine Berechtigung haben, aber im Endeffekt kommt man nicht mehr so richtig an ein Ziel. Und diejenigen, die es entscheiden können, haben natürlich gewisse Interessen. Es gibt sicherlich auch Leute, die die Gegenseite dazu bilden, aber die scheinen dann doch eher in der Minderheit zu sein, was man zumindest medial so mitbekommt. Und da finde ich einfach, sollten sich alle mal so ein bisschen, ja, einfach mal ein bisschen beruhigen, glaube ich. Das ist vielleicht gar nicht schlecht.
Schlusspfiff.
Beruhigen konnten wir uns, glaube ich, alle nicht nach dem Schlusspfiff. Nachdem dann klar war, jawohl, wir bleiben drin, Lautern ist weg. Wie war das für dich und deinem Erweckungsspiel? Also das muss ja dann mit dir was gemacht haben, als das Spiel dann aus war.
Absolut, definitiv. Es war halt einfach eine emotionale Reise, wie man sie selten irgendwie erlebt. Und das ist ja auch einfach noch dem Fußball zugeordnet. Das ist einfach so ein Zusammengehörigkeitsgefühl, das dabei entsteht, was ganz selten ist zu finden an anderen Orten. Gerade dadurch, dass das Spiel auch so ist, wie es ist, weil es hin und her wabert, weil es eben auch ein Low-Scoring-Game ist, weil nicht so viel dann doch passiert, aber das, was passiert, sehr, einfach viel Gewicht hat.
Und auch für die Vereinsgeschichte, also auch für uns. Also ich glaube, das hat ganz, ganz viele auch nochmal dann auch zusammengeschweißt.
Das glaube ich auch. Und das ist ja auch gerade so in solchen Momenten, wo es eben um alles geht. Egal, ob das jetzt eine Abwendung einer Pleite oder einer Niederlage ist oder eben die Möglichkeit eines absoluten Gewinns oder eines Titels, sind das natürlich die Momente, die dann einen zusammenbringen. Das ist, glaube ich, auch grundsätzlich im Leben so und bei allen möglichen Sachen. Und natürlich war es dann auch so bei mir, die letztliche Erweckung, würde ich sagen.
Zum Schluss, bei dem neuen Format hier im Wölferadio, Man of the Match, Spiel meines Lebens, küren wir natürlich auch noch deinen Man of the Match vom Spiel damals VfL Wolfsburg gegen Kaiserslautern 2005, 2006, das berühmte Abstiegsendspiel. Wer ist es denn?
Ja, es kann eigentlich nur Cedric Macchiardi sein. Klar, also da müssen wir nicht diskutieren. Also das ist klar.
Na gut, es hätte ja auch sein können, dass du sagst, es ist jetzt jemand, der, ich weiß, in der Abwehr dann hinten nochmal einen Ball von der Linie gekratzt
hat,
oder so. Dass also da ist dann doch quasi der Scorer, wenn du so willst.
Absolut, na klar.
Der Game Changer, wenn du so willst.
Ja, Ja. Völlig.
Ja, wir sind ihm auch ewig dankbar, muss man ganz ehrlich sagen, weil sonst wäre es, glaube ich, runtergegangen und weit, also ob wir uns davon erholt hätten, ist dann nochmal eine ganz andere Frage.
Aber ist ja egal, müssen wir uns nicht mit auseinandersetzen.
So ist es und so soll es sein und unabsteigbar VfL. Und damit sind wir auch am Ende für das Format, für unsere erste Ausgabe Man of the Match, das Spiel meines Lebens. Und ich hatte zu Gast den Tim Schulze.
Ja, es war mir eine Ehre. Vielen Dank.
Vielen Dank und ja, bald dann hoffentlich die nächste Folge. Schreibt doch mal, wie es euch gefallen hat über Facebook oder Wolfsblog. Dann gucken wir mal, wer dann hier als nächstes zu Gast sein wird und über sein Erweckungserlebnis dann berichten kann, wie er zum VfL-Fan geworden ist. Und bis dahin, bleibt geschmeidig und denkt dran, nur der VfL.
Wölferadio. Man of the Match. Spiel meines Lebens.